Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Von Lana Del Rey, DJ Avicii bis hin zur griechischen Mythologie und Musik der Tiere. In ihrem Buch Gehörschenken denkt die Musik- und Literaturwissenschaftlerin Sonja Dierks in kurzen Miniaturen über die menschliche Stimme, Gesang und das Hören nach. Vor der Sendung hatte ich die Gelegenheit, mit Frau Dierks über diese eigentümliche Zusammenstellung zu sprechen, die mit folgendem Zitat beginnt. Jeder Gesang, gleichgültig welcher Klassifizierung, welchem Genre, welcher Kritik er unterworfen wird, ist der Versuch einer Kontaktaufnahme. Das schreiben Sie, Frau Dierks. Warum ist Gesang, Stimme immer Kontaktaufnahme?
Ich würde sagen, weil es immer ein Gegenüber gibt, egal in welcher Hörsituation wir uns befinden, ob wie jetzt gerade im Radio oder im Konzert, auch im Gespräch mit Freunden. Es ist immer eine Dialogsituation, eine Situation, in der es einen Sender und Empfänger gibt, jemanden, der diese Kreativität aufnehmen muss und auch verarbeiten muss.
Tatsächlich immer ein dialogisches Prinzip, auch wenn ich für mich alleine laut spreche?
Ja.
Wieso?
Ich bin auch mit mir im Dialog. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das Denken, das Reflektieren eigentlich ein Selbstgespräch ist.
Sie machen eine interessante Beobachtung über die Sängerin Lana Del Rey, die keinen Retro-Pop machen würde, schreiben Sie, wie ihr ja so oft unterstellt wird. Dafür spielt ihre Stimme eine wichtige Rolle. Welche Rolle ist das und wie widersetzt sie sich diesem sepiafarbenen Retro-Kitsch?
Ich glaube, da muss man unterscheiden. Es gibt den visuellen Aspekt, das, was ich sozusagen als auch die Vermarktung von Lana Del Rey wahrnehme. Und die hat natürlich ganz starke Retro-Aspekte. Das hängt mit den Autos zusammen, für die sie dann, also nicht Werbung macht, aber wo es dann manchmal ganz klar ist, was das dann wohl für eine Marke ist, oder mit den Klamotten, das hängt mit der Schminke, mit der Frisur und so weiter zusammen. Aber wenn ich mir ihre Stimme genau anhöre, würde ich sagen, ist dieser Retro-Aspekt nicht verschwunden, aber er wird problematisiert oder zumindest in Frage gestellt.
Wie denn genau?
Da müsste man vielleicht sagen, dass ihre Stimme eigentlich als Rolle fungiert, dass sie sich in der Stimme ausdrückt, in der Stimme auch in unsere Nähe kommt durch einen ganz bestimmten Sound, den sie erzeugt und der dann vielleicht natürlich auch mit technischen Hilfsmitteln erzeugt wird, der aber von uns ja befragt oder hinterfragt werden kann.
Aber ist Stimme nicht immer performativ, gerade in der Musik?
Das kommt eben auf das Hören an. Also wenn ich mir eine Stimme genau anhöre und wenn ich technische Hilfsmittel habe wie... Ich habe ja in dem Buch immer YouTube-Links, die man sich dann anhören kann als Musikbeispiele. Und das ist eine Aufforderung für die Leserinnen und Leser, sich mit der Musik selbst auseinanderzusetzen und nicht passiv sich den Song reinzuziehen, sondern bei YouTube einfach zu stoppen oder sich irgendwie das so oft wie möglich oder wie nötig anzuhören, um ein eigenes, also reflexives und auch kritisches Verhältnis dazu aufzubauen.
Kommen wir zu Rammstein, einem weiteren Beispiel und Phänomen mit starker Stimme. Sie schreiben, Till Lindemann singt nicht, er macht mit seiner Stimme Theater. Was zeichnet dieses Theater aus?
Ja, was ich an Rammstein faszinierend fand, war diese extrem brachiale und natürlich auch maskulin wirken sollende Präsenz. Da muss man gar nicht ins Konzert gehen, das kann man sich so reinziehen, also... Und es hat eine Physis oder eine Körperlichkeit, die ich eben spannend finde und wo ich mich immer wieder frage, was macht das eigentlich mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn sie gar nicht hingucken, sondern nur auf den Gesang von Lindemann fokussieren und diese Stimme auf sich wirken lassen. Und also mir geht es so, dass diese Stimme eine extreme Theatralizität hat. Und dass da das, was ich vorhin kurz angedeutet hatte, also der Rollenaspekt oder dass die Stimme selber als Rolle ausagiert wird von ihrem Sänger, sehr hörbar wird oder für mich eben sehr an Präsenz gewinnt.
Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass Stimmen auch Gender-Klischees perpetuierten. Also nehmen wir mal Lana Del Rey eben oder Till Lindemann. Da sind ja jetzt zwei ganz klare Pole, also männlich und weiblich. Könnte man dann also auch sagen, dass so diese heutigen experimentellen Stromstimmen, also die digital manipulierten Stimmen, auch den Wunsch halt eben versinnbildlichen, die klassischen Zuschreibungen von männlich und weiblich zu überwinden, zu überschreiten?
Ja, das würde ich schon denken. Was ich versuche zu zeigen, ist, dass ich sehe, wenn ich Lana Del Rey sehe oder Rammstein sehe, ganz starke Gender-Klischees. Andererseits höre ich durch die Art der Persiflage oder der Komik, die manchmal mitschwingt, auch bei Lana Del Rey, ein Aufbrechen dieser Genderpole. Ja? Und ich würde es eben nicht so einfach sehen, dass es, wir haben hier einmal den typisch männlichen Part, die Macho-Klischees bedient, und da haben wir die sexualisierte Frau, die also ein bisschen nymphomanisch durch die Gegend torkelt, sondern die sind in dem, was sie tun, glaube ich, die sind Künstler oder Künstlerinnen, sich bewusst, was sie da tun, und die spielen damit und verführen uns natürlich auch und versuchen ein Stück weit ja, in diesem ästhetischen Spiel auch zu täuschen und uns vielleicht an den Punkt zu bringen, wo wir selber erkennen, das ist eigentlich etwas, wo ich mir selbst auf den Fuß trete oder wo ich in meine eigene Falle gehe, wenn ich glaube, dass eben Lana Del Rey nur dieses Sexmonster ist oder Rammstein nur diese brachiale Band, die irgendwie so eine leicht rechtsradikale Atmosphäre verstreut.
Sagt die Literatur- und Musikwissenschaftlerin Sonja Dierks. Ihr Buch Gehörschenken, Stimme, Gesang, Musik ist im Büchner Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dierks.
Gern geschehen.